Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit diesem Wochenspruch zum Sonntag Oculi begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Der Wochenspruch ist ein hartes Wort. Landwirtschaftlich macht es Sinn, denn wenn man mit dem Pflug unterwegs ist und nach hinten guckt, dann wird die Furche schief. Für unser Leben aber ist es schwer, nicht zurückzugucken. Wir hören heute nur eine Lesung aus dem ersten Petrusbrief, das auch der Predigttext ist, weil wir in diesem Gottesdienst auch Abendmahl feiern, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Und hier vorne, das steht sonst nicht hier, das Kreuz, der Olivenbaum, das verbindet uns mit dem Weltgebetstag, den wir am Freitag gefeiert haben. Wir haben entschieden, dass der so ruhig noch in diesen Gottesdienst mit auslaufen darf. Die Lieder sind heute alle aus dem orangenen Liederbuch, deswegen haben die alle die Null davor. Und den Psalm, den wir gleich im Antiphon mitsingen und sonst hören, der ist in dem Psalmenbuch die Nummer 25, der Sonntag Oculi. Und uns jetzt miteinander einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, immer suchen wir Gründe, warum alles ist, wie es ist. Wir suchen Schuldige, damit wir nicht verantwortlich sind. Wir bleiben im Schützengraben unserer Vergangenheit und erklären aller Welt, warum sich nichts ändern kann. Da rufst du uns raus. Reich Gottes ist nicht im Blick zurück. Gott, wir rufen dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns.
Vater, du hast uns ins Dasein gerufen. Du bittest uns immer wieder, einzutreten ins Haus deiner Liebe. Wir beten dich an. Jesus Christus, du Erlöser, du trägst die Sünde der Welt, um uns zum Leben zu befreien. Wir beten dich an. Heiliger Geist, du Gegenwart göttlicher Sehnsucht in uns. Im Feuer deiner Liebe verwandelst du unser Leben. Wir beten dich an. Dreieiniger Gott, du liebende, schöpferische Gegenwart, wir beten dich an, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief Petrus. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Stellt euch mal vor, da sind Menschen, die vom christlichen Glauben überhaupt nichts wissen. Die kommen und befragen dich: Was ist die Grundlage deines Glaubens? Heute würden wir sagen, was sind die Basics? Sag mir das in 2 oder 3 Sätzen. Was würdest du sagen? Ein solches Glaubenszeugnis bekommen wir heute als Predigttext aus dem 1. Petrusbrief. Der Verfasser, entweder Petrus selber oder einer der, die ihm nachgefolgt ist in der judenchristlichen Gemeinde, er schreibt an eine Gemeinde, die im heidenchristlichen Gebiet entstanden ist. Das sind Leute, die also zuvor nicht ganz selbstverständlich im Judentum aufgewachsen sind. Die haben keine Ahnung von Tradition. Und er erinnert sie jetzt an die Basics, die Grundlage ihrer Bekehrung gewesen sind. Ihr wisst, so ging die Lesung los. Und dann kommen 2 große Themen. Die Erlösung durch das Blut Christi und der Glaube an Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Hättest du das auch so gesagt? Da scheiden sich die Wege heute durchaus mitten in unseren Gemeinden. Wir Christen sind nicht alle gleich und es ist auch gut so. Da gibt es die einen, nennen wir sie mal der Einfachheit halber, die Konservativen. Das sind die, die sich als die wirklich Frommen verstehen. Sie sind bereit, diese ganz alten Aussagen wie Glaubensformeln als Bekenntnis zu sagen. Ich bin erlöst durch das teure Blut Christi. Solche Glaubensformeln haben einen Sinn. Sie zwingen zur Entscheidung. Das merkt ihr alle. Sie helfen bei der Unterscheidung. Die Gleichgesinnten sagen, jawohl, so ist es. Endlich jemand, der das klar bekennt, der wirklich im rechten Glauben steht. Und die anderen, die zucken und denken, es klingt ja schon ein bisschen merkwürdig als moderner Mensch. Für mich soll Blut vergossen sein. Was ist das denn für ein Gott? Glaubensformeln helfen zu sortieren, drin und draußen. Wer gehört dazu? Wer ist ein echter Christ? Und wer vielleicht auch nicht? Es gibt Geschwister, die sind so unterwegs. Und es gibt auch Glaubensgeschwister, die sich von diesen Sätzen, genau diesen Sätzen, verabschieden wollen. Dieses ständige Reden vom Sterben Jesu zu unserer Erlösung ist ihnen viel zu, archaisch, zu grausam, zu blutig. Sie möchten lieber gleich von der Liebe Gottes reden. Und ich bekenne mich zu einem Weg dazwischen, wie so oft. Wer mich kennt, ihr merkt das, ich beiße mir lieber auf die Zunge, als euch aufzufordern, Glaubensformeln aufzusagen. Ich mag das nicht. So eine Formel so demonstrativ vor mir herzutragen, und zu scheiden, du bist drin und wenn du das nicht sagen magst, bist du draußen, liegt mir nicht. Und gleichzeitig will ich aber auch davon ausgehen, dass das Wort der Bibel schlauer ist als ich selbst. Also, ich will versuchen, diese mir fremde Welt zu verstehen. Nicht gleich schon zu wissen, naja, das ist wieder das und dann kann ich das auch mit anderen Worten sagen, sondern gut zuzuhören, was der Bibeltext sagen will. Und dann um Worte zu ringen, um dem Anliegen des Textes gerecht zu werden und es vielleicht für uns heute zu übersetzen. Dabei geht es nicht um Friss, Vogel oder Stirb, sondern darum, die Botschaft, die aus dem Text spricht, werben zu lassen. Ihr merkt das, manchmal ist es so und manchmal ist es so. Der Bibeltext soll sprechen dürfen. Ich werde also in der Predigt nicht Sätze sagen wie, Jesus ist für dich gestorben, weil ich ahne, die einen sagen jawohl und die anderen sagen oh. Aber ich werde alles dafür geben, dass die Botschaft zu uns durchdringt, uns erreicht und uns berührt. In diesem Sinne, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Für uns heute zwei Punkte, um das besser zu verstehen. Das erste, Erlösung, kommt von dem Wort auslösen, loskaufen. In der damaligen Welt wurden ganz selbstverständlich und regelmäßig Sklaven und Gefangene frei gekauft, mit Gold oder mit Geld. Wer freigekauft wurde, der kam aus der Herrschaft, meistens einer schwierigen und misshandelnden Herrschaft, hinüber in den Herrschaftsbereich dessen, der ihn dann gekauft hat. Und das Zweite, im jüdischen Glauben gibt es den Bundesschluss am Sinai. Ihr werdet euch erinnern, das Volk Gottes in der Wüste, nach dem Auszug aus Ägypten sind sie in der Wüste und empfangen die 10 Gebote. Und da schließt Gott einen Bund mit ihnen. Das Volk verspricht, wir werden uns an die Gebote halten. Und Gott verspricht, ich will euer Gott sein und euch beschützen. Und dieser Bund wird mit einem Opfer auf dem Altar besiegelt. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und damit sind sie Gottes Volk. Das ist die Glaubenswelt, aus der die frühen Judenchristen kommen. Und darum haben sie relativ schnell verstanden, der Tod Jesu ist ein neuer Bundesschluss. Das Lamm ist immer schon Bild für Unschuld. Das ist ein ganz frisch geborenes Schaf, gerade zur Welt gekommen. Und es ist das weißeste Weiß, was Menschen damals hatten. Die hatten noch nicht Papier im Reinheitsgrad, was weiß ich, 181 oder so, sondern das weißeste Weiß war tatsächlich ein frisch geborenes Schaf. So ohne Schuld ist Jesus. Und Blut ist für die Menschen damals immer schon etwas, das zwischen Mensch und Gott steht. Im Blut sitzt das Leben. Ganz klar, wenn Blut fließt, weicht das Leben aus einem Menschen. Und so verstehen sie, dass da das unschuldige Lamm stirbt, um uns zu befreien, zu erlösen, loszukaufen aus der alten Sklaverei. Oder wie es bei uns heißt, aus dem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Das kennen wir, ne? Den nichtigen Wandel der Väterweise. Das ist das ganze Scheitern, das wir kennen und das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die tödliche Enge im Dorf, unsere kleinlichen Gedanken, die ängstliche Trägheit, genauso wie dieser Keim des Rechtsextremismus, der irgendwie in den Leuten schlummert und wenn sie mit ihrem Leben unzufrieden sind, wenn sie Angst haben, sich bedroht fühlen, dann ploppt das wieder auf. All dieser Sumpf der Spaltung und Feindschaft und Krieg verursacht. All das tobt sich an Jesus aus, der völlig unschuldig war, die reine Liebe. Und er erträgt es ans Kreuz und zahlt so den Preis der Befreiung, damit wir alle aus dem Alten befreit werden. Wir werden also nach diesem jüdischen Gedankenbild besprengt mit seinem Blut. Oder dann in der Weiterentwicklung, wir empfangen es am Tisch des Herrn im Abendmahl und wechseln damit aus der alten Sklaverei in die Kindschaft Gottes. Wir sind sein Volk. Das ist die Erlösung, die Befreiung, dass wir das Alte hinter uns lassen können und aufbrechen in etwas Neues. Und das ist ganz wichtig, das können wir da genau sehen. Es geht nicht, wie wir das im christlichen Glauben oft missverstanden, immer nur um die Sünden, die früher mal waren, als gäbe es ein himmlisches Konto, das auf Null gestellt werden müsste. Es geht darum, dass wir befreit werden zu etwas Neuem, dass das Alte uns nicht binden kann, damit wir aufbrechen können in neues Leben, zur Nachfolge. Darum. So sind sich die frühen Christen einig. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben, hat das getragen, auf sich genommen, damit wir davon frei werden, befreit, Kinder Gottes zu sein, ein neues, ein lebendiges Leben zu leben. Und das Zweite. Ihr glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Auferstehung heißt, das Opfer ist nicht Opfer geblieben. Der unschuldig Getötete hat nicht einfach Pech gehabt, sondern Gott hat mit der großen Umkehrung begonnen und ihn rehabilitiert, könnten wir sagen. Und damit ist ein für alle Mal ein Exempel statuiert. Die Allmacht des Unrechts ist durchbrochen. Das Unglück, die Krankheit, die Gewalt, der Hass, der Tod, sie haben nicht das letzte Wort. Auferstehung ist dieser eine Punkt, an dem Gott sich als der Lebendige erwiesen hat und widersprochen hat. Also, wenn die Grausamkeit der Welt uns einschüchtern will, wenn die Hamas uns die Regeln von Hass und Gewalt aufzwingen will, wenn das Leben scheinbar grausam ist, die Lage aussichtslos, die Menschen unfähig, dann schau zurück auf diesen Punkt. Gott hat demonstriert, dass die Zerstörung, der Tod nicht der letzte Bestimmer ist. Diese scheinbar brutale Regel ist zerbrochen. Der Sieg des Lebens ist demonstriert, sodass wir Glauben und Hoffnung haben. Ja, lieber Petrusbrief, du sagst es mit alten Worten. Worte, die wir so vielleicht nicht mehr verwenden würden. Aber es sind die beiden Grundlagen auch meines Glaubens. Die Befreiung aus der alten Sklaverei, der Enge, des Verstricktseins, weil Gott uns in die Gemeinschaft seiner Kinder ruft, freikauft, erlöst. Und die Demonstration der Hoffnung, die Auferstehung Jesu, der Punkt, wo ein für allemal klargestellt wurde, wer hier das letzte Wort hat. Der Gott, der uns als seine Kinder beruft, befreit, herauslöst aus falscher Enge und zerstörerischem Handeln, er wird auch über uns das letzte Wort sprechen. Und das heißt nicht Tod, sondern Leben. Ja, das glaube ich. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte ist eine Propsteikollekte und bestimmt für die Arbeit für das Frauenzentrum in Blankenburg. Der Teller daneben ist für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Unterstützung. Dann, da ist noch irgendwas an der Anlage an, was pfeift, ne? Nervt das sehr? Gibt es irgendjemanden, der dadurch sehr genervt ist? Gut, dann mache ich es nachher aus. Am Dienstag haben wir Mittagsgebet um 12.30 Uhr und Dienstagabend tagt unser Kirchenvorstand. Mittwoch 19.30 Uhr haben wir Kantoreiprobe, am Donnerstag früh die Genießerfrauen und um Viertel nach fünf haben wir Konfirmandenunterricht und Donnerstagabend ist der fünfte Abend unserer Exerzitien dieses Jahr. Und am kommenden Sonntag haben wir um 10.30 Uhr dann wieder Gottesdienst hier. Die Kirchenvorstandswahl ist im Gange. Die Online-Wahl endet heute. Wer also noch einen Bescheid hat und gerne im Internet wählen möchte, muss das heute tun. Heute wird das nämlich geschlossen und dann schon mal das ausgewertet, in einem verschlossenen Umschlag hergeschickt, damit wir am Wahlabend dann auch das Ergebnis der Online-Wahl ins Endergebnis einbeziehen können. Briefwahl ist noch möglich in den kommenden Tagen. Und am kommenden Sonntag könnt ihr von 12 Uhr, also im Anschluss an den Gottesdienst, bis 17 Uhr, 12 bis 17 Uhr im Pfarrhaus drüben im Gemeindesaal zum Wählen kommen. Dann kann ich abkündigen heute, das machen wir ja sonst nicht, aber manchmal mache ich es gerne. Die Kollekte zum Weltgebetstag betrug 429,50 Euro für die ökumenischen Frauenprojekte, ganz besonders in Palästina. Wir hatten einen sehr lebendigen und berührenden Gottesdienst zum Weltgebetstag. Diane und Wim haben Kaffee gekocht heute. Euch vielen Dank dafür, sodass ich einladen kann, im Anschluss an den Gottesdienst mitzukommen ins Pfarrhaus. Wer den Weg nicht weiß, sucht sich jemanden, der den auch geht, also Richtung Torbogen und dann auf der rechten Seite. Da können wir noch eine Tasse Kaffee miteinander trinken. Heute ist Sonntag, heute gibt es tatsächlich Kuchen? Tatsächlich? Gut, heute ist Sonntag, heute müssen wir nicht fasten. Also Kaffee und Kuchen sogar. Sonst glaube ich nichts mehr, ne? Gut. Dann zum Abendmahl für alle, die zu Gast sind bei uns. Wir haben kleine Einzelkelche. In diesen Kelchen liegt unten die Oblate schon drin. Das heißt, wenn ihr in der ersten Runde den Kelch ausgeteilt bekommt, dann könnt ihr euch die Oblate auf die Hand auskippen. Und ich komme dann mit dem Gießkelch herum und gieße euch dann anschließend einen kleinen Schluck Wein in euren Becher. Die Liturgie ist hier so gewachsen. Wenn ihr was nicht kennt, lasst ihr die anderen singen. Die Gesangbücher haben wir heute nicht ausgeteilt, die Abläufe sind also nicht da. Dann müsst ihr euch auf die anderen verlassen und gemeinsam kriegen wir das hin. Da kann man gut lernen, dass Kirche gemeinsam besser funktioniert, als wenn wir allein sind. Wer nicht gut stehen kann, der darf immer sitzen bleiben in der Kirche, das gilt immer. Alle anderen bitte ich, sich jetzt zu erheben.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Gott, du, unser Leben, unser Alles. Du hast uns zusammengerufen zum Zeugnis, zur Feier, zum Aufbruch. Und wir sind gekommen mit unserer inneren Leere, mit unseren Schmerzen, mit unserem Hunger nach Leben, mit unserer Überforderung im Alltag. Du, Gott, willst uns neu sättigen und beleben mit dem Brot des Lebens. Wir singen dein Lob.
Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth.
Christus, wir sind hier, weil du uns beschenken und stärken willst. Wir feiern deine Gegenwart in Brot und Wein und erhaschen einen Vorgeschmack auf dein Reich.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Du, Gegenwart in Brot und Wein, du verwandelst uns. Und wir lassen das Jammern hinter uns und treten vor dich, aufrecht und mit ausgestreckten Händen, um dich zu empfangen. Mach uns gewiss, dass wir heute schon hinstehen und singen und dein Glanz aufscheint über unserem Leben. Das ist, wie es ist. Wir ahnen, wie es klingen wird dereinst im himmlischen Chor. Und unser Herz jubelt dein Lob. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Und als Gottes Kinder beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. seht das Geheimnis. Geist in diesem Brot, Feuer in diesem Wein. Erhabene Wunder, die unsere Lippen empfangen.
Bist du Lamm Gottes, Herr, du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott hat das Wort gesprochen und ihr seid alle eingeladen zum Tisch des Herrn. Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir können einen großen Kreis um die Säulen und den Altar rum. Sie können gerne auch in der ersten Reihe Platz nehmen, dann haben wir sie im Kreis und sie müssen nicht stehen. ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Stärke und Bewahrung zum Glauben, zum ewigen Leben. Amen. Gott, danke für den Geschmack des Lebens. Danke, dass du in uns bist, mit uns bist, als unzerstörbare Hoffnung. Gib uns Kraft für unseren Alltag. Beschirme uns in dem, was unerträglich ist. Wir bitten für alle unsere Kranken. Wir bitten für Priester Serhi, der gerade in Kiew ist, behüte ihn. Wir bitten um Frieden, Gott, in der Ukraine, in Israel, in Gaza. Frieden auch für die Menschen im Iran, im Jemen. Gott, lass deinen Menschen die Hoffnung nicht ausgehen, damit wir umkehren und deine neuen Wege wagen. Wir vertrauen uns dir an. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.